Ja, jetzt ist die Zeit schon relativ weit fortgeschritten. Wir haben gerade unsere Pizza konsumiert und Ines hat uns schon wieder verlassen. Wir haben uns sehr gefreut, dass sie da war, aber sie muss morgen wieder ganz früh in der Praxis ran und Patienten versorgen. Und wir haben auch ein bisschen kontroverses Thema noch vor uns, und zwar unser Kochrezept des Monats. Der ein oder andere kann es sich schon denken, ist unser im Prinzip Beitrag zur HWS-Immobilisation, beziehungsweise, wie wir das ein bisschen polemisch formuliert haben, der Tod der HWS-Orthese. Und zwar ist es ja so, dass das Ganze getriggert wurde eigentlich dadurch, dass die Briten an ihrem South East Coast Ambulance Service das erste Mal neue SOPs implementiert haben, die eben sehr zurückhaltend zur Nutzung beziehungsweise eine Nutzung des Stiffnecks überhaupt nicht mehr vorsehen. Mhm. Und das hat uns beflügelt. Wir haben uns natürlich mit dem Thema schon vorher auseinandergesetzt, und die Skandinavier hatten schon im Scandinavian Journal of Trauma and Emergency Medicine schon mal ihre Leitlinien veröffentlicht, dass sie eben gar kein Stiffneck mehr benutzen. In Deutschland ist es immer noch so ein bisschen State of the Art, muss man sagen. Gerade am Wochenende habe ich wieder mit einigen Notfallsanitätern, die frische Examen abgelegt haben, die Diskussion gehabt, und die haben mit großen Augen angeschaut, als ich gesagt habe, wir nehmen jetzt keinen Stiffneck, wir immobilisieren den Patienten komplett. Aber dabei gibt es ja auch so Dinge wie die Canadian C-Spine Rule, die Nexus-Kriterien, die alle irgendwie dazu raten, eben im Endeffekt kein Stiffneck zu nutzen, sondern wenn, dann eine vollständige Immobilisation der Wirbelsäule vorzunehmen.
Genau. Ich glaube, wir können das ja mal ein bisschen aufdröseln. Zum einen, warum kein Stiffneck? Ich glaube, der Stiffneck gab uns viele, viele Jahre lang viel falsche Sicherheit. Wir haben den Stiffneck relativ undifferenziert bei jedem Patienten drum gemacht.
Ja.
Zumindest jeder Patient, der irgendwie ein Trauma hatte, zeitweise auch Patienten mit einem Schlaganfall, wie auch immer.
Na, unter A kam, wie Airway, kam immer gleich der Stiffneck.
Genau.
Völlig undifferenziert an den Patienten.
Und was dabei nicht so ganz klar war, wo es wirklich auch ganz gute Studien gibt, dass der Stiffneck keine Immobilisation ist. Der Stiffneck ist eine Bewegungsrestriktion, aber weit entfernt von Immobilisation. Also da gibt er, glaube ich, eine komplett falsche Sicherheit. Und dafür ist er einfach auch nicht geeignet. Ja, das heißt, dieses Vorgehen, jemanden sitzend mit Stiffneck zu fahren, ist völlig bescheuert.
Können wir, glaube ich, mittlerweile sagen. Das heißt nicht, dass wir es nicht jahrelang auch so gemacht hätten.
Ich habe das als Rettungsassistent genauso gemacht, aber das ist, das macht keinen Sinn. Also, ja, dafür immobilisiert er nicht, er immobilisiert einfach nicht. Also er verhindert besonders die Bewegung nach vorne, wo das Kinn ist, ganz gut, Seite und hinten, auch wenn er gut angelegt ist.
Ich wollte gerade sagen, es setzt voraus, dass der Stiffneck auch wirklich gut sitzt.
Ja. Genau, das heißt, da ist er schon mal ein Stück weit raus. Dann gibt es jetzt deutlich neuer Nexus-Kriterien beziehungsweise Canadian C-Spine Rule.
Die sind auch schon 20 Jahre alt, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie.
Ja, gut, aber das, also ja, das stimmt, aber das ist, da hat vor 10 Jahren hier in Deutschland noch keiner drüber geredet. Das sind Kriterien, ich mache jetzt mal exemplarisch die Nexus-Kriterien. Fehlender Druckschmerz über der HWS, kein neurologisches Defizit, GCS 15, also keine Vigilanzminderung, keine Intoxikation.
Ja, kein Alkohol, mit anderen Worten, keine Drogen, die die Vigilanz bzw. Beurteilbarkeit einschränken. Das muss man ehrlicherweise sagen, darum geht es in dem Fall.
Genau, und keine ablenkenden Verletzungen. Wenn diese Punkte alle negativ sind, dann brauchen wir keinen Stiffneck. Ja, dieser Score ist gut evaluiert. Dann könnte man auch im Krankenhaus und auch auf dem Transport die Halswirbelsäule freigeben, wie die Amerikaner es machen. So wird es in Deutschland ja nicht gemacht, und müsste sich keine Sorgen machen.
Genau. Ja.
Wenn einer dieser Punkte positiv ist, braucht der Patient gerade präklinisch beim wackelnden Transport eine Immobilisation.
Genau. Wir haben in unserem Handlungsempfehlung sozusagen, in unserem Flowchart, den wir zu dem Thema gemacht haben, den ihr auf unserer Webseite findet, ein bisschen noch abweichende Sachen gemacht, weil wir sind auch noch von dem Unfallmechanismus ausgegangen, dass also jemand, der zum Beispiel ein Hochrasenstrauma erlitten hat oder einen Fahrradsturz oder einen Sturz aus großer Höhe, also mehr als 3 Meter zum Beispiel jetzt, oder irgendwelche Parästhesien hat. Also alles Dinge, wo man jetzt großzügig vielleicht einen Schockraum auch auslösen würde, dass der auch ein Kriterium hat, eine Immobilisation zu benötigen der Halswirbelsäule. Genau. Und die Betonung liegt hierbei immer auf Immobilisation und nicht auf Bewegungsrestriktion, wie es der Stiffneck tut.
Genau. Das heißt, wir prüfen erstmal ab, ich persönlich, so mache ich es im Kopf, die Nexus-Kriterien, unsere erweiterten Kriterium, vieles ja schon, Parästhesien würde ja auch unter fokales Defizit fallen. Also, und wir haben noch so ein paar, nicht wir, tatsächlich, das kommt aus dem aus den englischen Leitlinien, so ein paar erweiterte Sachen vom Unfallmechanismus mit drin. Jetzt braucht der Patient eine Immobilisation, also was mache ich? Das Stiffneck ist insuffizient, das haben wir gerade besprochen. Also muss ich mir was anderes überlegen. Es bleiben am Ende über, wenn wir uns auf dem RTW umgucken, die Vakuummatratze und das Spineboard. Jetzt haben Johannes und ich schon in vorigen Podcasts häufig dargelegt, dass wir keine Riesenfans vom Spineboard als Transportgerät sind. Das muss man jetzt ganz nochmal ganz deutlich sagen. Es geht nicht um Rettungsgerät aus dem Wasser, aus dem LKW. Das Spineboard hat in der Rettung
durchaus seine Daseinsberechtigung.
Genau, seinen Stellenwert. Es geht um Transportgerät. Haben wir gerade aber schon bei den Kommentaren, also wenn ihr euch den kompletten Podcast anhört, kennt ihr unsere Meinung dazu. Also brauchen wir die Vakuummatratze, um den Patienten wirklich zu immobilisieren über die ganze Wirbelsäule. Ja. Und das war mir neu, als ich die englischen Leitlinien gelesen habe. Die Engländer machen das mit der Vakuummatratze. Und die basteln da noch Headblocks rein. Die werden da einfach nur reingelegt im Endeffekt und fixieren die dann noch mit Tape, um die Halswirbelsäule quasi besser zu immobilisieren.
Das kann man so machen.
Ja.
Das ist eine elegante Lösung. Ich habe es jetzt am Wochenende so gemacht, dass ich eine Vakuummatratze, moderne Vakuummatratze, muss man sagen, hatte, die sich sehr eng mit dem Kopfteil an den Kopf anformen ließ.
Mhm.
Und die habe ich dann wahrscheinlich fürs Gefühl mit Tape um den Kopf oben sozusagen fixiert und habe jetzt die Headblocks weggelassen, weil die trotz des sehr kleinen Kopfes der Patientin, die wirklich eng war, also die konnte den Kopf kaum bewegen. Natürlich, wenn sie es drauf anlegt, muss man sagen, fairerweise ist sicherlich eine Minimalrotation der HWS nach rechts und nach links möglich.
Mhm.
Also das ist aber auch bei Headblocks möglich. Also eine hundertprozentige Stabilisierung kriegt man da nicht rein. Aber das ist für den Standardpatienten eigentlich das Prozedere, was die Engländer empfehlen und wo ich auch durchaus mitgehe und was ich jetzt versuche, auch so durchzuziehen.
Ja, ich auch. Jetzt kommen die ersten Leute, also das ist ein Thema, ob ihr jetzt unserer Meinung seid oder nicht, da kann man viel, viel drüber diskutieren. Da wurde auch viel drüber diskutiert, als wir diesen Artikel veröffentlicht haben. Ich glaube, wir haben noch über keinen Artikel so viel diskutiert und sagen, aber wir schaden doch mit dem Stiffneck nicht. Und jetzt kommen wir dazu, dass das halt leider umstritten ist. Die Studien sind nicht super, aber immer noch die einzigen Studien, die wir haben, die sagen, ein Stiffneck kann, selbst wenn er korrekt angelegt ist, durchaus hirndruckerhöhend sein. Wir haben das alles im Artikel verlinkt. Der Artikel ist in den Shownotes verlinkt, also könnt ihr alles nachlesen. Das heißt, wir haben eine Maßnahme, die einen insuffizienten Schutz bietet und einen potenziellen Schaden. Da stehen die norwegischen Leitlinien, die dänischen Leitlinien und jetzt auch die Southeastern
Ambulance Corps, whatever.
Also ein Teil der englischen Leitlinien.
Also National Health Service ja im Endeffekt.
Genau, auf dem Standpunkt, dass das nicht akzeptabel ist. Keinen klaren Benefit, also keine Immobilisation und einen potenziellen Schaden, das klingt erstmal doof.
Schlechter Deal.
Schlechter Deal. Deswegen plädieren Johannes und ich auch und hoffen, dass es auch in den deutschen Leitlinien so niedergeschrieben wird im nächsten Update, auf den Stiffneck eher zu verzichten.
Genau, es zeichnet sich ja schon so ein bisschen ab bei den Updates vom SAT, von den Neurochirurgen, ist schon zurückhaltend, die Immobilisation nur noch empfohlen. Also dieses, es ist auch die PHTLS hat schon ein Statement veröffentlicht, dass es nicht mehr eine klare Indikation zur Stiffneck-Anlage gibt, so wie das früher gelehrt wurde. Also es geht, die Tendenz geht in die Richtung und ich bin wie ich kein Orakel und man weiß immer nicht und es dauert ja immer viel lange, bis solche Änderungen kommen. Aber ich glaube, wir werden den Stiffneck nicht mehr lange erleben.
Ja. Lange erleben werden wir wahrscheinlich schon noch, weil das, bis das umgesetzt ist, ich glaube, das ist so ein Dogma, das wird lange dauern.
Ja. Da stimmt natürlich, das recht.
Aber ich glaube auch, dass das rausfliegt. Gucken wir mal.
Also es ist ein Generationending da sicherlich dann, ne? Ja. Weil das wird in den Schulen dann irgendwann nicht mehr gelehrt werden. Dann werden die Ersten kommen, die es nicht mehr machen. Ich verurteile auch überhaupt gar keinen davon, wenn ich irgendwo hinkomme und der Patient hat einen Stiffneck.
Ja.
Das, wie gesagt, das haben wir jahrelang auch so gemacht. Ich möchte nur einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das vielleicht nicht mehr ganz state of the art ist, beziehungsweise dass es weitergeht. Natürlich ist es in der deutschen Polytrauma-Leitlinie noch drin.
Wobei ja auch selbst die deutsche Polytrauma-Leitlinie, du hast recht, es ist noch drinne, aber selbst die sagt ja nicht mehr, jeder Traumapatient soll einen Stiffneck kriegen.
Genau.
In der deutschen Polytrauma-Leitlinie werden die Nexus-Kriterien erwähnt.
Und wird eine konsequente Immobilisation empfohlen.
Genau.
Da steht nicht, lege eine HWS-Orthese an.
Ganz genau.
Also, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Ja.
Also im Endeffekt ist es genau so, also unser typischer Standardpatient würden wir empfehlen zum Transport, explizit nicht zur Rettung, Vakuummatratze plus Headblock plus Tape. Oder ihr habt halt diese ganz enge Vakuummatratze, dann könnt ihr auch nur das Tape nehmen. Aber da muss es sich wirklich sehr, sehr gut anformen lassen. Dann gibt es ja auch noch Nicht-Standardpatienten in unserem Flowchart und das haben wir übernommen von den Briten. Das ist sicherlich diskussionswürdig, weil ich glaube, dass man das in deutschen Notaufnahmen, wenn die darauf nicht getrimmt sind, schwierig umsetzen kann. Das sind Patienten, die haben schon mal an der Wirbelsäule irgendwas gehabt. Das sind geriatrische Patienten, das sind Patienten, mit denen man irgendein Kommunikationsproblem hat. Da sortiere ich geriatrische jetzt auch mal ein, also die einfach nicht in der Lage sind, das zu verstehen, was man jetzt von ihnen will mit dieser ganzen Immobilisation und die sie da von rechts nach links drehen. Das sind Patienten, die einfach mal zu voluminös sind, also eine Adipositas haben, um sinnvoll in die Vakuummatratze zu kommen, zu passen. Das sind Schwangere, auch da wegen der Linksseitenlage oft schwierig in der Vakuummatratze. Und Kinder, es gibt natürlich jetzt spezielle Kindervakuummatratzen, aber im Endeffekt auch da schwierig. Die werden so gelagert bei den Briten, wie sie es gerne hätten. Mit Bewegungsreduktion. Das heißt, man sagt diesen Patienten aktiv, bewegen sie sich möglichst wenig. Dazu habe ich zum Beispiel mal einen ganz interessanten Beitrag auf einem Kongress gehört, wo jemand, ich glaube, Herr Gräßner aus Kiel war es, der Daten veröffentlicht hat. Wir beide waren da. Wo kommt am wenigsten Bewegung auf die HWS? Bei welcher Rettung aus dem PKW? Und da habe ich, weiß ich noch genau, wie ich O gesagt habe, und dazu müsste es auch ein Twitter-Foto von uns eigentlich geben, dass die wenigste Bewegung oder Belastung auf der HWS tatsächlich so ist, wenn der Patient sich selber aus dem PKW befreit, sozusagen. Unabhängig, also da muss gar keiner, also selbst wenn mit Stiffneck und so sowieso nicht, aber auch selbst wenn einer den Kopf hält, ist am wenigsten Bewegung, ist, wenn du selber muskulär deine HWS stabilisierst. Und darauf zielt das eigentlich ab. Der Patient schnallt es auf Deutsch gesagt nicht, was du jetzt von ihm willst, beziehungsweise er passt nicht in diese Vakuummatratze. Das heißt, ich sage dem, beweg dich möglichst wenig und lasse den so liegen, wie er will, weil sein Kopf hält man, wenn man nicht tief bewusstlos ist, eigentlich von alleine. Muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und dann muss man das, dann kannst du natürlich in der ZNA kommunizieren und da liegt nämlich der Hase im Pfeffer. Man wird die ganze Zeit trotzdem in jeder Zeit dann diskutieren müssen, warum der Patient eben keinen Stiffneck hat.
Ja, das wird relativ regelmäßig vorkommen in der heutigen Zeit. Ich will nochmal ganz kurz sagen, weil auch die Fragen aufkamen. Wir haben bei Nicht-Standard-Patient geriatrisch und so aufgelistet, also viele verschiedene Patiententypen. Wenn diese Patienten so zu immobilisieren sind, wie wir es vorschlagen, oder wie auch die Guideline des Vorschlags, ja, würde ich jetzt nicht unsere Idee mit Vakuummatratze, gegebenenfalls Headblocks und Tape, dann immobilisieren wir die auch so.
Genau.
Nur das sind Indikationen, das nicht zu tun. Wir zwingen niemanden.
Genau, ich wollte gerade sagen, du hast mal gesagt, wir zwingen niemanden da rein. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Genau.
Also das macht es eher schlimmer als besser.
Dazu gibt es auch noch interessante Studien mit Zwingen. Selbst beim Bewusst, also die haben, es gibt Leichenstudien, jetzt kann man sagen, ist alles nicht übertragbar, mag ja auch sein. Da haben die Leichen eine Halswirbelsäulenfraktur zugefügt und haben danach wirklich dolle Bewegungen am Kopf gemacht. Und die haben es in dieser Studie quasi nicht geschafft, das Halswirbelsäulenrückenmark zu verletzen. Ja, das ist jetzt alles kein Beweis und das sind, aber ich glaube, wir sollten uns auch klar machen, gerade bei kritischen Patienten ist diese Immobilisation, wir sind da so drauf fixiert,
ja,
die ist nachrangig. Erstmal geht es darum, diesen Patienten lebend ins, in die Klinik zu kriegen. Alles andere, also erstmal, ob er überhaupt Wirbelsäulenschaden davonträgt, wenn wir ihn nicht immobilisieren, ist höchst fraglich. Selbst wenn er eine Wirbelsäulefraktur hat. Und wenn er vorher stirbt, hat er auch nichts davon. Das heißt, wir müssen unseren Fokus verändern.
Ja.
Genau, das ist, glaube ich,
die Kernaussage des Ganzen. Schaut es euch auf unserer Website nochmal an, wenn ich es noch nicht getan habe. Die meisten werden es wahrscheinlich schon getan haben und haben sich ihre eigene Meinung gebildet. Es ist natürlich immer einfacher jetzt zu sagen, naja, wir bleiben auf jeden Fall dabei, so wie es gelehrt wird und passen uns dann irgendwann an, falls sich doch die Schulen entscheiden, es anders beizubringen. Das wird halt noch Jahre dauern, vielleicht sogar Jahrzehnte, muss man fairerweise sagen. So lange dauert einfach so ein Wissenstransfer im Bereich der Medizin und bis es in den Büchern steht, noch viel länger.
Also ich finde schon mal gut, dass PHTLS dazu ein Statement rausgebracht hat.
Ja.
Bei meinem PHTLS-Kurs war ich ein bisschen enttäuscht, dass die das nicht so ganz klar gesagt haben, dass die dem skeptisch gegenüberstehen, sondern einfach gar nichts dazu gesagt haben. Das fand ich so ein bisschen aus der Sache rauslavieren. Ja.
Ja, aber wir wollen auch da kein bekehren. Wer mit uns rettet, muss damit leben, dass wir das so sehen. Und wir denken, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind, sind natürlich für jede Diskussion offen. Aber ich möchte nur einmal noch sagen, also für mich ist kein Argument, und ich glaube für Torben auch nicht, das haben wir immer schon so gemacht.
Nein.
Also das ist ein Argument, mit dem bin ich ganz allergisch gegenüber.
Und das Argument, was jetzt auch häufiger kam, und ich war erschrocken, wie viel auf Facebook gepöbelt wird. Auf Twitter wurde gar nicht so viel gepöbelt, aber auf Facebook wurde wirklich viel gepöbelt. Dann haben wir jetzt wohl 30 Jahre lang Patienten geschadet, wenn das so schlimm ist, wie er schreibt. Nein, aber man muss ja auch akzeptieren, also nein oder jein. Wir haben damals so gehandelt, wie der medizinische Kenntnisstand war.
Genau.
Und dieser Kenntnisstand, das hat vielleicht Patienten geschadet. Genauso wie wir noch Ende der 80er, Anfang der 90er Patienten relativ routinemäßig beim Herzinfarkt Lidocain gegeben haben. Heute, weil es nachweislich die Extrasystolen reduziert. Heute wissen wir, ja, es reduziert die Extrasystolen unterm Herzinfarkt. Es sterben aber auch mehr Leute daran. Deswegen macht man es nicht mehr. Ja, man hat es halt.
Es war da State of the Art. Und es ist auch völlig okay so, weil Medizin sich weiterentwickelt. Die Wissenschaft sich immer weiterentwickelt. Und das muss ja auch unser Anspruch sein. Und man wird nur zu besseren Medizinern, wenn man, allen, die in der Rettungsmedizin werden nur besser, wenn man sich ständig dem wissenschaftlichen Wandel anpasst und offen ist für Neues und natürlich Sachen auch kritisch hinterfragt und vielleicht auch das ein oder andere verwirft, was immer schon gut war und nicht mehr so toll ist, oder wenn man auch Sachen, neue Ideen einbringt und dann irgendwann zu der Erkenntnis kommt, ach nee, das alte war doch besser, dann muss man natürlich auch nicht zu stolz sein, wieder zurück zu rudern, sondern muss dann sagen, okay, das war eine blöde Idee, sorry, wir nehmen alles zurück, das ist auch völlig okay und da werden wir auch die Letzten sein, die das nicht machen, aber bis zum aktuellen Tag konnte uns auch keiner das Gegenteil belegen von dem, was wir hier sagen, sondern es wird immer nur, wenn dann argumentiert wird, wir haben das immer schon gemacht und die Guideline von 2005 sagt das doch immer noch, ja.
Und es ist schon, das muss man ja als Abschlusssatz sagen, es ist schon bedenklich, dass es zu etwas wie dem Stiffneck keine Studie gibt, die den Nutzen beweist. Keine einzige. Ja. Es konnte uns noch keiner irgendeine Studie zeigen, hier. Aber es gibt nachgewiesenen Nutzen.
Genau.
So gut oder schlecht, wie diese Studie auch sein mag. Und allein das sollte schon zu denken geben.
Also wenn einer eine hat, dann her damit. Ansonsten, ne?
Genau.
Wünschen wir noch einen schönen Abend. Aber doch nicht ganz, weil Torben hat noch ein Thema.
Genau, es wird ein sehr, sehr langer Podcast. Also macht zwischendurch Pause. Jetzt kommt ein sehr klinisches Thema, weil das präklinisch fast nicht zu diagnostizieren ist. Und das ist das Akutmanagement der Hyponatremie. Um jetzt Ja-Aber-Fragen vorwegzunehmen, die Hyponatremie ist durchaus häufig. Wir haben gerade bei chronisch Kranken und bei unsere Hospitalisierten sind halt häufig chronisch krank, 15-30% Hyponatremie-Rate. Ja, das meint jetzt erstmal ein Natrium von kleiner 135 Millimol pro Liter. Und erstmal brauchen diese Patienten unsere Aufmerksamkeit. Wir dürfen das nicht so, also ich will jetzt nicht sagen, dass jemand bei 134 aufschreien soll, aber wir dürfen das auch nicht einfach abtun, weil diese Patienten, die hyponatrem sind, haben nachweislich eine erhöhte Mortalität und Krankenhausverweildauer. Und jetzt wird's für uns Ärzte schwer und ätzend. Es gibt oft kein richtiges Konzept im Management von der Hyponatremie. Ja, das liegt daran, dass das einfach kein einheitliches Krankheitsbild ist. Es ist ein Symptom, dass man am liebsten dadurch behandeln möchte, dass man einfach Salzwasser da reinschüttet. Behaupte ich jetzt mal. Aber das ist leider nicht immer der richtige Weg. Deswegen haben wir jetzt hier versucht, euch das Ganze einmal aufzuarbeiten. Das Ganze stützt sich hauptsächlich auf den europäischen Leitlinien zur Hyponatremie. Deutsche gibt es nämlich leider nicht. Die sind sehr gut geschrieben. Da kann man auf jeden Fall gut mal reingucken. Noch ein paar andere Publikationen habe ich auch dazu genommen. Fangen wir mal an mit einem Fallbeispiel, um mal so nicht nur den kranken geriatrischen Patienten mit der Hyponatremie vor Augen zu haben.
Ja, der ja so der Klassiker ist, muss man ja sagen. Ne? Ja. Also das ist ja immer so.
Ja, oder ich glaube, noch häufiger ist die alte Frau in meinem Kopf, aber trotzdem. Ich will euch ein anderes Fallbeispiel geben. Es kommt zu euch eine 25-jährige Patientin, die, wie ihr Freund sagt, jetzt irgendwie komisch ist. Also Leitsymptom Wesensveränderung. Ja. Das ist ja auch so ein Leitsymptom, wo man ja so prinzipiell keinen Bock drauf hat, weil es sich ja quasi nicht objektivieren lässt.
Neurologisch, danke, tschüss.
ja, stimmt. Also Anamnese von der Patientin, die hat keine Vorerkrankungen, hat die letzten Tage ordentlich gefeiert, Alkohol, nach etwas Nachfragen gibt der Freund auch Ecstasy zu. Keine Dauermedikation, keine Allergien. Körperliche Untersuchung. Patientin ist sich nicht nur wesensverändern, sondern etwas objektiver, durchaus somnolent, unkooperativ, aber wenn ihr sie wach habt, folgt sie einfachen Anweisungen. Ansonsten ist sie neurologisch unauffällig. Das heißt, sie hat keine Schwäche, keine Hemiparese, keine Reflexminderung oder so. Recap-Zeit ist kleiner als 2 Sekunden. Und der Rest, um es kurz zu fassen, altersentsprechender Normalbefund. Jetzt gucken wir mal, was für Differentialdiagnosen wir überhaupt haben. Also die Hypoglykämie fällt mir ein oder die Hyperglykämie.
Immer,
genau. Vergesst den scheiß Blutzucker nicht. Zerebrale Ischämien. Normalerweise in dem Alter würde man da ja nicht dran denken.
Es gibt auch Schlaganfälle bei Kindern.
Es gibt Schlaganfälle bei jungen Leuten. Drogenanamnese zumindest so ein bisschen. ICB, vielleicht unter den Drogen hoher Druck gehabt und dadurch irgendein Aneurysma geplatzt, muss man zumindest auf dem Schirm haben. Dann die Intoxikation selbst könnte vielleicht auch.
Wären für 90% wahrscheinlich die wahrscheinlichste Diagnose erstmal.
Sepsis bzw. septische Enzephalopathie muss man auch auf dem Schirm haben. Und dann die Hyponatremie, die man vielleicht gar nicht so aus der Pistole geschossen nennen würde wie die anderen Differentialdiagnosen.
Ich glaube, das ist so ein Ding mit zunehmender klinischer Erfahrung hat man die Hyponatremie eher auf dem Schirm. Zu meiner Anfangszeit der Notaufnahme muss ich fairerweise sagen, war die Hyponatremie eher so der Befund aus dem Labor dann.
Mhm. Ja, ich glaube, es geht mir immer noch häufig so, muss ich ehrlicherweise sagen. Naja, weitere Diagnostik. EKG, Sinusrhythmus, Blutzucker ist normal, Temperatur ist leicht erhöht, aber am Ende auch normal. Und das CCT wird natürlich auch gemacht, weil man diese schlimmen Diagnosen einmal vom Tisch haben möchte, das ist auch ein Normalbefund. Aber das Natrium ist, sagen wir, 118. Ja, und das ist das Erste, was ich vermitteln will. Die Hyponatremie, besonders die akute Hyponatremie, ist eine relevante Differentialdiagnose der akuten Wesensveränderung und Vigilanzminderung. Ja?
Ja.
Jetzt habe ich ja schon gesagt, die Hyponatremie ist kompliziert. ich versuche, das Ganze hier so ein bisschen aufzudröseln. Man muss am Ende sagen, sie ist wirklich kompliziert.
bleibt auch kompliziert. Es ist trotzdem schön. Also ich glaube, am Ende hat man so ein Konzept.
Ja. Was ja verwirrend ist an der Hyponatremie, was als erstes auffällt, dass es so unglaublich viele Klassifikationen dafür gibt und dass die Symptome auch schwanken zwischen, der Patient ist komplett asymptomatisch, obwohl er nur Natrium von 120 hat, und der Patient ist schwer symptomatisch mit vielleicht einem Natrium von 123. Also das,
genau.
Also man kann das nicht nur an einer Sache festmachen. Deswegen gibt es, glaube ich, auch so viele unterschiedliche Klassifikationen. Die einfachste Klassifikation ist die anhand des Natriumwertes. Und das, woran wir es wahrscheinlich meistens merken. In der BGA sind zwei Pfeile nach unten. In unserem normalen Labor blinkt die Zahl rot und wir sehen, aha, der ist hyponatriem. Jetzt gibt es da schöne Einteilungen in moderat oder mild, moderat, schwer Hyponatremie mit jeweils Natriumwerten. Das ist, muss man sagen, klinisch relativ irrelevant und lässt sich durch Studien, soweit ich das überblicke, auch nicht gut halten. Was wir uns merken müssen, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten symptomatisch sind, ab einem Natrium von unter 125 deutlich zunimmt.
Ja.
Alle anderen Werte habe ich nichts zugefunden und stand auch nichts in der Leitlinie dazu. Dann gibt es die Klassifikation nach der Osmolarität. Jetzt wird es schon wieder kompliziert und jetzt schaltet ja schon der ein oder andere ab, was ich auch verstehen kann. Das ist ja auch kompliziert. Aber in dem Fall ist es wichtig. Natrium trägt zu 86% zu der Osmolarität des Extrazellulärvolumens bei. Zusammen mit Chlorid, das ja immer das Anion dazu ist. Diese Osmolarität beträgt im Normalfall, ich glaube, das hat man sonst nicht so auf dem Schirm, 285 bis 295 Milliosmol pro Liter. Merkt euch ungefähr die Zahlen. Berechnet wird das Ganze wie folgt. Da haben die Leute, die in Millimol pro Liter rechnen, einen Vorteil gegen uns, die in Milligramm pro Deziliter rechnen. Entweder Natrium mal 2 plus Harnstoff plus Glucose. In Millimol pro Liter war es das schon. Lässt sich relativ leicht ausrechnen. Für uns ist es ein bisschen komplizierter, wenn wir in Milligramm pro Deziliter rechnen, weil es Natrium mal 2 plus Harnstoff durch 2,8 plus Glucose durch 18 ist.
Total super.
Ja, ist aber leider so. Praktischerweise gibt es einen MD-Kalk-Rechner, den ich auch verlinkt habe. Da kann man dann glücklicherweise die Einheiten einfach auswählen und das einfach so
ein. Dazu gibt es auch eine sehr schöne App. Also für iPhone auf jeden Fall. Ich denke, ich habe die immer drauf und benutze die regelhaft im Intensivnachtdienst, um den Schatz-Wask-Score auszurechnen. Ja. Aber den gibt es auch sicherlich für Android.
Ja, mit Sicherheit.
Und kostet auch nichts.
Die Differenz zwischen der berechneten Serum-Osmolarität und der gemessenen, im Labor können wir das messen, nicht alle in ihrem Labor in der Klinik, aber es ist möglich, beträgt normalerweise so 10 Milliosmol pro Liter oder weniger. Das heißt, ungefähr die Anzahl an osmotisch wirksamen Teilen berechnen wir in unserer Formel nicht, die aber im Blut da sind. Nun muss man sagen, dass das, was ich euch hier vorstelle, eigentlich nur für die hypotone Natriämie gilt. Warum gilt das nur für die hypotone Natriämie? Deswegen ist die Osmolarität wichtig, weil die iso- und hypertone Hyponatriämie kein Hirnödem verursacht und ohne Hirnödem auch quasi keine zentrale pontine Myelinolyse verursacht beim zu schnellen Ausgleich. Genau, deswegen müssen wir einmal ausschließen, dass eine hypertone Hyponatremie vorliegt. Das hört sich kompliziert an. In der Praxis müssen wir eigentlich nur die Hyperglykämie ausschließen und den scheiß Blutzucker sollen wir eh nicht vergessen, zumindest nicht, wenn man unseren Podcast hört. Weil der Hauptgrund für eine hypertone Hyponatremie ist eine Hyperglykämie. Das kann man auch ganz schön ausrechnen. Weil eine Blutglucose, die um 100 Milligramm pro Deziliter erhöht ist, führt zu einem Abfall des Serum-Natrium-Wertes um 2,4 Millimol pro Liter.
Bis zu.
Mhm. Das heißt, mit einem 500er Blutzucker, was bei einer Hyperglykämie gar nicht so selten ist, also das sieht man regelmäßig mal, zumindest auf Schwerpunktstationen, hast du einen gemessenen Natriumwert von 125 Millimol pro Liter, der in Wirklichkeit bei 135 ist.
Ja, und das ist sowas, was mir auch vorher gar nicht klar war, muss ich sagen. Also das ist so, den Blutzucker in dem Fall, naja, das Natrium ist halt niedrig. Ja, der Blutzucker wurde immer elegant ignoriert.
Genau.
Also
war bei mir ganz genauso. Seitdem ich angefangen habe, mich hierfür damit zu beschäftigen, klicke ich den Blutzucker wieder bei uns im Labor an, also in dem normalen Labor. Mhm. Den habe ich sonst mal rausgenommen, weil ich gesagt habe, was...
Habe ich auch, mache ich immer.
Und jetzt mache ich es wieder nicht, weil ich glaube, dass ich, also einfach nur, damit ich ihn, wenn ich ins Labor gucke, in Computer, ihn vor Augen habe.
Ja, das ist ja ein Labor, wird ja nichts kostet.
Genau. Also. Es kostet nichts und ich habe es dann vor Augen, weil die BGA, wo ich ihn sonst regelmäßig mache, jetzt als Intensiv, auf der Intensivstation, die habe ich ja meistens nicht am Computer direkt da. Also zumindest bei unserer Laboranzeige nicht.
Manchmal schon, manchmal nein.
Genau. Je nachdem, ob, ist egal. Ob gerade das Patientenklebchen von der BGA mitgescannt wird, wie auch immer. Es gibt noch andere Gründe, um wieder zum Thema zu kommen, für eine hypertone Hyponatremie. Aber das sind so Sachen wie Mannitol und Glycin und die geben meistens wir.
Also das weiß man in der Regel, dass das irgendwie jetzt im Patienten ist.
Genau. Ihr müsst das wissen, wenn ihr auf Intensivstation wen behandelt, ob der das gekriegt hat und dass das zu einer Hyponatremie führen kann. Aber das kommt präklinisch oder beziehungsweise in der Notaufnahme eigentlich nicht vor. Dann gibt es noch Gründe für, gibt es noch Pseudohyponatremien, die treten bei Fettstoffwechselstörungen oder monoklonalen Gammopathien auf, also im Endeffekt Krebserkrankungen. Die heutigen Messmethoden, nicht alle, aber nahezu alle, haben diesen Fehler nicht mehr. Also die messen das Natrium auf eine andere Weise und da passiert das nicht mehr. Genau. Am Ende bleibt die Hyperglykämie, alles andere ist relativ irrelevant. Dann gibt es die Klassifikation anhand des Auftretens. Und da unterscheidet man, wie so häufig, akut und chronisch. Akut kleiner als 48 Stunden, chronisch länger als 48 Stunden. Diese Zeitgrenze hat zumindest einen klinischen Hintergrund, weil es ganz gute Literatur gibt, dass ungefähr nach 48 Stunden die Zelle beginnt, osmotische Teilchen aus ihrem Inneren nach draußen zu kriegen und so das Zellvolumen wieder zu normalisieren. Mhm. Das heißt, das Hirnödem, wenn wir jetzt vom Gehirn ausgehen, lässt nach. Und das ist wichtig, komme ich später drauf, bei den Folgeerkrankungen. Genau, lassen wir es erstmal so. Die Unterscheidung zwischen akut und chronisch ist leider häufig unscharf, besonders wenn die Patienten von draußen kommen. Unser Fallbeispiel ist sehr eindeutig gefasst, weil da ja auch der Auslöser relativ klar ist. Jede unklare Hyponatremie, wo ihr nicht sicher sagen könnt, die ist akut, weil ihr Vormessungen habt oder weil ihr eine ganz klare Anamnese habt, ist als chronisch zu werten.
Was wichtig ist für die Therapie nachher.
Ja, genau. Dann kann man das Ganze anhand der Symptome einteilen. Die Symptome, die bei einer akuten Hyponatremie auftreten, sind eigentlich zu 100% auf dem Hirnödem, auf das Hirnödem zurückzuführen. Und deswegen sind das im Endeffekt auch die Hirnödem-Symptome. Da kann man jetzt noch unterscheiden zwischen mittelschwer und schwer. Ist auch so ein bisschen akademisch. Mittelschwer ist Übelkeit ohne Erbrechen. Schwer ist dann Erbrechen. Da natürlich ist das, da ist da eine Progredienz drinne. Wer da diese rote Linie zwischengezogen hat.
Ist ein bisschen.
Genau. Am Ende ist es aber auch das wichtig, weil jede Hirndrucksymptomatik, die ihr seht bei einem Hyponatremie-Patienten, selbst wenn er vorher schon eine chronische hatte, spricht für eine akute Progredienz in der Sache.
Und er fordert ein aggressives Management.
Genau, weil in dem Moment die Hirnzellen anschwellen, sonst würden die Symptome so nicht auftreten. Dann gibt es die Klassifikation anhand des Volumenstatus. Das ist die, die bei den, ich sag jetzt mal, klassischen Flowcharts oder Handlungsabläufen immer an erster Stelle steht. Ich möchte dazu sagen, dass das nicht ganz einfach ist mit dem Volumenstatus. Jetzt wird der Erste ankommen und sagen, ja, mit POCUS kann ich doch den Volumenstatus ganz gut beurteilen, wenn ich das ganz gut, wenn ich das regelmäßig mache.
Wenn ich das ganz gut kann.
Wenn ich das ganz gut kann und wenn ich das regelmäßig mache, und da sage ich, habt ihr absolut recht, aber nur den intravasalen Volumenstatus. Alles, was extravasal ist, könnt ihr nicht beurteilen. Und nun ist leider für die Hyponatremie nicht nur das intravasale Volumen relevant, sondern das Volumen, das alles Volumen, was nicht intrazellulär ist, muss man ehrlich sagen. Ja, also auch das totale Body Volume oder das komplette extrazelluläre Volumen. Ja, und es gibt da auch einige Studien zu, die sagen, die Spezifität und die Sensitivität dieser Einschätzung ist, ich drück's mal so aus, Sätzen 6.
Hüpfige Sprung.
Wir kommen über diese Einteilung nicht drum, um diese Einteilung nicht drum rum, aber wir haben sie jetzt mal versucht, ganz ans Ende zu setzen, damit man möglichst lange handlungsfähig bleibt in dem Flowchart und erst am Ende diese Unterscheidung.
Ich glaube, das ist auch eine ganz pragmatische Herangehensweise. Also ein Patient, der wie ich krampft und Vigilanz gemeldet ist, der hat ja ein akutes Problem, das muss ja behoben werden, unabhängig erstmal von des Volumenstatus. Ja, das ist ja relativ irrelevant erstmal.
Genau. Warum ist die Hyponatremie noch kritisch? Und das sind zwei Probleme, die wir schon genannt haben. Das eine ist das Hirnödem. Das tritt bei der akuten Hyponatremie auf. Ich habe schon gesagt, kleine 48 Stunden. Die Zellen, alle Zellen im Körper, intrazellulär, herrscht ein hoher osmotischer Druck. Und der osmotische Druck extrazellulär fällt stark ab. Und dadurch kommt, alter Freund, Biologieunterricht, Osmose, kommt es zu einem Wassersog, nenne ich jetzt mal, auch wenn es vielleicht biologisch falsch ist, in die Zellen, und die Zellen schwellen an. Das passiert in allen Organen, in einem Gewebe, macht in vielen Fällen keine Probleme. Wo es allerdings Probleme macht, ist es unserem Gehirn, weil unser Schädel leider relativ solide ist und sich das Ganze nicht ausdehnen kann. Dadurch entsteht ein Hirnödem. Dieses Hirnödem macht die Symptome, das haben wir oben schon gesagt. Das zweite Problem ist die zentrale pontine Myelinolyse. Es geht wieder um Zeit. Wenn wir jetzt eine chronische Hyponatremie haben und die zu aggressiv behandeln, dann haben die Zellen, auch gerade die Hirnzellen, vorher ihr Zellvolumen durch eine Umverteilung der osmotisch wirksamen Teile wieder normalisiert. Jetzt geben wir ganz viel Natrium von außen, das ist wieder osmotisch wirksam und die Zellen schrumpeln zusammen. Ja, jetzt kommt ein unklarer Mechanismus, der bis heute scheinbar nicht geklärt ist, aber das führt bei Hirnzellen an unterschiedlichen Stellen im Pons, deswegen Pontin, zu einer Demyelinisierung. Das heißt, die Myelinscheide geht verloren und das führt zu unterschiedlichsten neurologischen Auffälligkeiten, Augenbewegungsstörungen, Gesichtslähmung, Schluckstörungen bis hin zur Atemlähmung, Tetraparese und zum Tod. Ja, ein Großteil dieser Symptome ist je nach Schwere reversibel. Es gibt aber irgendeinen Punkt, der nicht definiert ist, wo das
irreversibel wird
und in eine Periarrestsituation führt. Ja?
Und ich möchte an dieser Stelle ein kleines Gewinnspiel ausloben, weil es gibt eine Folge von Grey's Anatomy und ich weiß nicht, welches ist. Da wird zu schnell Natrium substituiert bei einer Hyponatremie und der Patient entwickelt eine zentrale pontine Myelinolyse. Und ich konnte nicht rausfinden, welche Folge das ist. Ich wollte es eigentlich nämlich verlinken bei der Korrektur des Artikels. Als kleines Gimmick. Und wer mir sagen kann, welche Folge das ist und einen Beleg dafür liefert. Also ich habe alle Folgen, ich kann das noch nachgucken, aber also beziehungsweise meine Frau hat sie alle, der kriegt eine Kaffeetasse von mir. Und eine Pinnacle-Kaffeetasse.
Also alle Grey's Anatomy-Fans immer ran. ich bin mehr der Emergency Room-Typ.
Ja, das finde ich ja auch super, aber das kann ich nirgendwo streamen.
Das stimmt, ich habe alle Staffeln das auf DVD.
Ja, da musst du mir mal ausleihen.
Ja, kann ich gerne machen. Gut, kommen wir zur Diagnostik. Erstmal machen wir das, was wir immer machen, wenn wir einen pathologischen Laborwert sehen, wir wiederholen das Labor in irgendeiner Weise. In der Zeit von BGA-Geräten ist das Ganze wirklich kein Problem, aber geht einmal auf Nummer sicher, dass das nicht irgendwie verdünnt ist durch doch eine Infusion, die damit aspiriert wurde oder wie auch immer. Geht sicher, dass ihr da nichts behandelt, also nur etwas behandelt, was auch wirklich da ist. Ansonsten Basis- und Sofortmaßnahmen ist schon klar. SpO2, Blutzucker, allein um die Hypertone, Hyponatremie auszuschließen. 12-Kanal-EKG, Temperatur, Pupillenstatus, wie bei jeder Neurologe, bei jedem neurologisch auffälligen Patienten. Vom Labor her müsst ihr gar nicht so viel machen. Kleines Blutbild, Gerinnung, die Elektrolyte habt ihr eh gemacht. Das Krea, um die Nierenfunktion zu beurteilen. Leberenzyme, CK und CRP, um eine Sepsis ausschließen kann man es damit nicht, ist mir schon klar, aber unwahrscheinlicher zu machen. Kommen wir zu der etwas spezifischeren Diagnostik. Die Serumosmolarität. Ich habe schon gesagt, Glucose ist unser Hauptparameter, der da Distraktor ist. Wenn es die Glucose nicht ist und ihr nicht wisst, was der Patient hat und warum er hyponatriem ist, sollte die einmal bestimmt werden, der Vollständigkeit halber, und mit der errechneten abgeglichen werden. Einfach nur, um zu gucken, ob man da irgendwas übersieht. Das ist extrem selten, aber die Gründlichkeit gebietet das eigentlich bei einer unklaren Hyponatremie. Das vorweg ist sicherlich nicht das Kriegsentscheidende in der Akutsituation, aber
ich finde, es gehört schon dazu, man bestimmt es doch sehr selten.
Ja.
Das ist eigentlich auch so ein unterschätzter Marker. Also gerade bei diesen ganzen Elektrolytstörungen, ja. Weil man bei Elektrolytstörungen ist es ja für alle irgendwie so das rote Tuch, ne?
Ja.
Muss man ja auch fairerweise sagen.
Dann, was ihr bestimmen müsst, und jetzt geht es gar nicht mehr um das akute Management, auf das gehe ich gleich nochmal ein, sondern um auch das etwas längerfristige, die Urinosmolarität und in der gleichen, aus dem gleichen Urinprobe das Natrium im Spontanurin. Ja, weil ihr gucken müsst, wie die ADH-Ausschüttung ist, beziehungsweise wie der Körper auf diese Hyponatremie reagiert. Normalerweise sollte er nämlich bei einer Hyponatremie die ADH-Ausschüttung runterfahren, damit möglichst viel Wasser rausgeht und dadurch das Natrium zurückbleibt und das Ganze ausgeglichen wird. Bei einer Serumosmolarität von kleiner als 100 ist davon auszugehen, dass die ADH-Freistellung vollständig supprimiert ist. Dann sind die wahrscheinlichsten Differentialdiagnosen Polydipsie, also der Patient ist psychisch krank und trinkt zu viel Wasser. Eine verminderte Salzaufnahme, das ist tatsächlich in Deutschland und in westlichen Ländern extrem unwahrscheinlich, weil unsere Nahrung schon sehr, sehr salzhaltig ist. Und ein schönes Krankheitsbild, was ich erwähnen musste, die Bierpotomania.
Das muss ich auch tatsächlich erstmal googeln, um dann festzustellen, dass der nächste Absatz erklärt.
Bierpotomania ist bedeutet übersetzt Biertrunksucht. Und wie ich es getauft habe, das erste, woran ich gedacht habe, ist halt Festival. Man ernährt sich scheiße. Ja, und man trinkt viel zu viel Alkohol in Form von Bier. Diese Mischung aus übermäßigem Bierkonsum und meistens geht es hier tatsächlich Alkoholiker, Obdachlose mit einer richtigen Mangelernährung, das führt ebenfalls zu einer Hyponatremie. Ja, also.
Sieht man da ja auch immer wieder, wenn man die dann wirklich mal, die mal ein richtiges Labor bekommen,
ja.
Kommt das regelmäßig vor.
Jetzt kommt leider ein Graubereich, wenn man es jetzt rein von den Studien her sieht, zwischen 100 Milliosmol pro Kilogramm und der Serumosmolarität der gemessenen, also ungefähr 295, 300, können wir nicht so richtig sagen, was da los ist. Zur Vereinfachung für unseren Flowchart unterscheiden wir aber nur größer oder kleiner 100. Das reicht aus in dem Fall. Und das Natrium im Urin. Wir müssen natürlich auch noch gucken, wie gut resorbiert unsere Niere das Natrium aus dem Urin zurück. Auch das ist wichtig, um Salzverluste über die Niere, ob die jetzt zentral sind oder durch die Niere auszuschließen bzw. zu objektivieren. Da ist der Cut-off ganz gut durch Studien belegt bei 30, also kleiner 30 und größer 30. Und jetzt kommen wir zu einem wirklich großen Problem, was mir auch erst bewusst wurde, als ich den halben Artikel schon fertig hatte. Diuretika machen das Ganze komplett kaputt. Weil Diuretika unsere Salzausscheidung einfach über den Haufen werfen. Erstmal muss man sagen, dass gerade Thiazid-Diuretika und kaliumsparende Diuretika gerne die Auslöser einer Hyponatremie sind. Weil wenn sie kaliumsparend sind, dann führen sie leider gleichzeitig dazu, dass Natrium vermehrt ausgeschieden wird. Mein Kumpel Timo, als ich ihm erzählt habe, dass ich darüber schreibe, sagte als allererstes, alten Frauen sollten Thiazide verboten werden, weil das seine Wahrnehmung ist von Hyponatremie-Patienten. Genau, aber alle Diuretika, muss man ehrlicherweise sagen, können unsere Laborergebnisse beeinflussen. Das heißt, wir können ab dem Moment, wo Diuretika drin sind, nicht mehr eindeutig unsere Laborergebnisse interpretieren. Das heißt nicht, dass wir sie nicht trotzdem abnehmen sollten, um das Ganze einzugrenzen. Aber die Interpretation ist deutlich erschwert. Genau. Und als letzter Schritt bleibt leider die klinische Einschätzung des extrazellulären Volumens. Wir haben schon drüber gesprochen, das ist super, super schwierig. Natürlich sind da aber sowas wie Ödeme und so auch wichtig und das sollte man sich angucken. Und gerade, ich sage jetzt mal bei Herzinsuffizienz, die peripheren Ödeme lassen sich ja oft recht schön sehen, gerade wenn sie zu einer relevanten Hyponatremie führen. Der Leberzirrhotika mit seinem Proteinmangelödem, das lässt sich ja zumindest in den schweren Stadien auch ganz gut sehen. Aszites und große Pleuraergüsse sollten ausgeschlossen werden. Auch das ist natürlich, die gesprochen wird immer so vom Third Spacing. Also es bildet sich ein zusätzlicher Raum, wo die Flüssigkeit ist.
Der dritte Raum.
Genau. Kommen wir zur Therapie. Haben wir genug Diagnostik gemacht. Und versuchen das Ganze mal von vorne anzugehen. Ihr habt einen Patienten mit einem niedrigen Natriumwert. Das Erste, was ihr euch fragt, ist dieser Patient symptomatisch? Und ist das akut aufgetreten? Wenn ihr eins von beiden bejahen könnt, dann liegt es wahrscheinlich nahe, dass da ein Hirnödem vorliegt. Das heißt, wir müssen das auch relativ akut therapieren. Wie sollten wir therapieren, um jetzt nicht Gefahr der zentralen Pontinenmyelinolyse zu laufen? Empfohlen wird in den Leitlinien ein Substitutionsziel von erstmal 5 Millimol pro Liter in den ersten 1 bis 3 Stunden. Ich behaupte, dieses Ziel wird im klinischen Alltag aus Angst vor Nebenwirkungen häufig eher unterschritten.
Genau, dass man es wirklich überschreitet, ist selten.
Genau. Wie erreichen wir diesen Anstieg? Völlig unabhängig von der Genese der Hyponatremie könnt ihr in diesem Moment komplett außer Acht lassen. Machen wir das am besten mit salzhaltiger Lösung. Im Optimalfall habt ihr 5,85%iges Nazyl da. Es gibt aber auch Alternativen. 5,85%iges Nazyl, warum so eine krumme Zahl? Das liegt daran, dass 5,85%ig zufälligerweise genau ein Molar ist. Das heißt, ein Milliliter entspricht einem Millimol. Das lässt sich ganz gut rechnen. Die Alternative dazu ist Natriumbicarbonat. Das hat auch super viel Natrium, praktischerweise, nämlich auch 1 Millimol pro Milliliter. Das heißt, die Rechnung ist das gleiche.
Total gut.
Super simpel. Das war auch so ein Aha-Moment. Habe ich vorher nie drüber nachgedacht, bevor ich mich hier damit befasst habe. Man muss sagen, bei dem Nabi ist das natürlich Off-Label-Use, aber eine funktionierende Niere sollte das Bicarbonat ohne Probleme
auch
rausschaffen können, ohne dass es da zu irgendwelchen
pH-Entgleisungen kommt.
Genau. Wie viel Natrium substituieren wir. Da gibt es jetzt einmal die Streber-Variante. Die Streber-Variante ist nämlich, wir rechnen das Natriumdefizit auf. Das heißt, wir rechnen, da gibt es eine Formel für, wir rechnen den Sollwert, also den Wert, den wir erreichen wollen, minus den Istwert mal Total Body Water. Und das ist dann gleich das Defizit. Total Body Water ist bei, gibt es eine Tabelle, muss ich nicht, ist ungefähr 0,5 bis 0,6 mal Kilogramm Körpergewicht. Die genaue Tabelle dazu habe ich in den Artikel gepackt. Hängt so ein bisschen drauf an, vom Geschlecht ab, hängt von Kind oder geriatrischen Patienten ab. Auch dazu gibt es einen schönen MD-Kalkrechner. Wenn man das jetzt mal für unsere junge Dame ausrechnen. Wir haben ein Ziel-Natrium von 123 Millimol bei einem Ist-Natrium von 118 mal 0,5 mal 60 Kilogramm kommen wir auf 150 Millimol. Das heißt, wir müssen 150 Milliliter Natrium 5,85%ig substituieren nach dieser Formel. Das ist ja erstmal gar nicht so schwierig, wenn man das auf dem Schirm hat. Applikationswirk wird immer gerne diskutiert. Kann man dieses Natrium über den peripheren Zugang geben? Ich sag mal so, wenn ihr in eurem Haus Nabi über einen peripheren Zugang gebt, und wir tun das bei uns, ohne dass wir regelmäßig, ich habe noch nie Komplikationen erlebt, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Dann könnt ihr auch das Natrium, weil die Osmose, das 5,85%ige Natrium über den peripheren Zugang geben, weil die Osmolarität ist identisch. Ja, ihr solltet genauso wie wenn ihr G40 spritzt, natürlich sicher sein, dass dieser Zugang ordentlich liegt. Das heißt, das sollte ein frisch gelegter Zugang sein, den ihr selbst einmal angeguckt habt und nicht der seit einer Woche liegende Zugang von einem Patienten auf Normalstation, der plötzlich schlecht geworden ist. Und vielleicht solltet ihr bei dem Rettungsdienstzugang auch zumindest einmal gucken, ob der vielleicht rückläufig ist oder so. Also, dass man das einmal objektiviert hat. Ansonsten ist das ohne Probleme möglich, gerade wenn wir überlegen, dass wir hier in einer Akutsituation sind und eine ZVK-Anlage ja schon mal ein bisschen dauern kann. Wenn ihr jetzt nicht so aufwendig das Natriumdefizit ausrechnen wollt, weil ihr gerade im Stress seid, weil ihr die Formel gerade nicht zur Hand habt, haben wir da noch ein ganz relativ einfaches Kochrezept für euch. Ihr macht bei einem erwachsenen Patienten nie was falsch, wenn ihr dem erstmal 100 Millimol, also 100 Milliliter Natrium, hochprozentiges Natrium gebt. Nach den 100 Millilitern macht ihr eine BGA und kontrolliert euren Therapieerfolg und dann könnt ihr in 50 Milliliter Schritten nachjustieren.
Genau so.
Damit kommt ihr eigentlich immer ans Ziel. Ihr könnt für euren Oberarzt nachweisen, dass ihr engmaschig kontrolliert habt, dass ihr damit überschießt bei allen Gewichtsklassen ab 50 Kilo aufwärts.
Das ist unwahrscheinlich.
Ist extrem unwahrscheinlich.
Aber kippt bitte so einen Patienten nicht einfach eine Glasflasche Nabi 8,4% rein.
Das sind 52, doof. Das ist dann schon deutlich zu viel. Genau. Was kommt danach? Wenn es nach diesen 5 Millimol pro Liter Anhebung des Natriumwertes zu einer Symptomverbesserung kommt, dann gehen wir weiter in die, ich sage jetzt mal, chronische Therapie, also in die Ursachentherapie. Wenn es zu keiner Symptomverbesserung kommt, sollten wir uns erstmal fragen, ist das die richtige Diagnose, die wir hier haben? Wenn alle anderen Differentialdiagnosen vernünftig ausgeschlossen sind, Blutzuckerstörung ist ausgeschlossen, das CCT ist gelaufen, dann sollten wir den Zucker noch weiter anheben, nämlich auf noch, also insgesamt auf 8 bis 10 Millimol pro Liter. Weiter dann auf gar keinen Fall. Genau. Wenn es dann zu keiner Besserung kommt, habt ihr wahrscheinlich die falsche Diagnose. Muss man ehrlich sagen.
Da liegt es nicht am Natrium.
Ja, dann liegt es wahrscheinlich nicht am Natrium. Die Leitlinien empfehlen eine Substitution von maximal 10 Millimol in 24 Stunden und maximal 18 in 48 Stunden. Da geht es wieder um die zentrale Pontine-Myelinolyse. Gut, was ist bei der akuten Hyponatremie ohne Symptome? In diesem Fall solltet ihr kritisch hinterfragen, ob die wirklich da ist oder ob das ein Messfehler ist. Wenn die kein Messfehler ist, solltet ihr die substituieren. Wenn ihr am Tag vorher Natrium von 135 gemessen habt und am nächsten Tag Natrium von 125, also nachweislich nur 24 Stunden dazwischen liegen, sollte man substituieren. Ja. Genau. Aber ohne Symptome sollte man einmal gucken, ist das wirklich alles richtig gelaufen?
Ja.
Bei einer chronischen Hyponatremie ohne Symptome, mit Symptome wahrscheinlich ein akuter mit akut aufgetretenen Symptomen wahrscheinlich ein akuter Abfall, muss substituiert werden. Chronische Hyponatremie ohne Symptome sollte nicht so aggressiv angegangen werden, weil hier einfach die Gefahr überwiegt dem Nutzen. Jetzt müssen wir uns leider fragen, wie ist der Volumenstatus? Weil wir jetzt die Grunderkrankung brauchen, um unsere Therapie zu steuern. Bei einer hypervolemen Hyponatremie, die zum einen auftritt bei Leberzirrhose, Herzinsuffizienz oder nephrotischem Syndrom, ganz klassisch, müssen wir eine Wasserrestriktion durchführen und gegebenenfalls sogar durch Schleifendiuretika dem Körper Wasser entziehen. Diuretika sind mit Vorsicht zu genießen, aber Schleifendiuretika sind da am unverdächtigsten und man sollte zumindest einmal diskutieren, ob man das nicht tut.
Ja.
Bei einer hypovolemen Hyponatremie, die renal auftreten kann durch Diuretika selbst, Nebenniereninsuffizienz, renales Salzverlustsyndrom, zentrales Salzverlustsyndrom, proximale renale tubuläre Azidose. Ich weiß, dass ich das im Studium mal gelernt habe. Ich wüsste nicht mehr genau, wie ich das...
Es ist super selten, genetisch irgendein Kanal. Ja.
Ja. Wie auch immer. Extrarenal kann das Ganze auch noch durch Erbrechen, Diarrhoe, transdermalen Salzverlust, also Schwitzen, was jetzt bei unserer jungen Dame ja auch relativ wahrscheinlich ist, zusätzlich zu viel Flüssigkeit und keine Nahrung. Ausgedehnte Traum. Den bestehenden Flüssigkeit sollten wir natürlich ersetzen. Wir sollten hier, also die sind ja einfach faktisch exekiert, die Patienten, wenn die Hypovoleme sind. Kommt jetzt nicht mit Nazel 0,9%ig an. Wir nehmen volle Elektrolytlösung, um die anderen Elektrolyte nicht komplett über den Haufen zu werfen und den Patienten nicht noch azidotisch zu machen. Auch hier eine zu schnelle Korrektur muss vermieden werden. Also je nach Trinkmenge gewichtsadaptiert Flüssigkeit geben. Ich sag's mal so, 2 bis 3 Liter.
Ich wollte gerade sagen, wird keinem schaden, der eine normale Pumpfunktion hat.
Genau.
Das ist ja immer die entscheidende Sache.
So, dann gibt es noch den Sonderfall. Ich habe es jetzt mal Sonderfall getauft. Das SIHAT, also das Syndrom der insuffizienten...
Inadäquaten.
ADH-Ausschüttung.
Genau so.
Witzigerweise übrigens im Englischen ohne das H geschrieben und im Deutschen mit H.
War mir bei der Korrektur auch sofort aufgefallen, aber ein Einzelner hätte ja meine Korrektur gelöscht, sonst hättest du gewusst, dass da ISIADH schon steht.
Ja, die Patienten können nämlich sowohl eu- als auch hypovolem sein. Neben der Flüssigkeitsrestriktion können auch hier ergänzend Schleifendiuretika eingesetzt werden. Was manchmal diskutiert wird, was wohl keinen Sinn macht, sind Vasopressin-Antagonisten, die spielen einfach in der Akuttherapie, haben die keinen Stellenwert. Das müssen dann Nephrologen entscheiden, ob man das macht oder nicht.
Zum SIADH gehört natürlich auch erstmal, das ist ja eher eine Verdachtsdiagnose.
Genau.
Ne? Da muss man ja erstmal sichern, ist es das denn wirklich oder nicht?
Es ist eine Ausschlussdiagnose. Wir müssen alles andere ausgeschlossen haben.
Und es ist im Endeffekt dann für die Akuttherapie erstmal irrelevant, ob es das ist oder nicht.
Genau. Das war jetzt viel, gerade der Teil der chronischen. Da wird es wirklich kompliziert. Ich habe euch das Ganze nochmal aufgemalt. Ich finde es optisch noch ein bisschen übersichtlicher, gerade den chronischen Teil. Also einfach mal zu sehen, an welche diagnostischen Schritte man denken muss. Guckt es euch an. Es geht da hauptsächlich um symptomatisch ja, nein. Einmal den Blutzucker messen, um die Hypertone, Hyponatremie auszuschließen. Und dann machen wir weiter mit Urinosmolarität, Urinnatrium Und dann haben wir, und dann den Volumenstatus, den unsäglichen. Aber wenn wir das haben, dann haben wir wenige Differentialdiagnosen und können auf jeden Fall unsere Therapie gut eingrenzen, die wir machen müssen. Im Endeffekt geht es immer um die Entscheidung bei der chronischen Flüssigkeitsrestriktion oder Flüssigkeitsgabe. Ja.
Ja.
Genau, das so viel zu akuten, beziehungsweise zum akuten Management der Hyponatremie. Bei der wirklich akut auftretenden müssen wir tatsächlich
auch mal
was tun. Ansonsten, ja.
Ist ein bisschen Geduld auch mal gefragt zwischendurch. Ja. Ich finde es spannend, Torben, das mit dem Blutzucker ist, glaube ich, eine der Punchlines. Also, dass man das irgendwie mitnimmt. Mhm. Dass man wirklich sagt, okay, ich korrigiere quasi den im Labor gemessenen, so möchte ich das formulieren, den im Labor gemessenen Blutzuckerwert, um die korrigiere die Hyponatremie um den gemessenen Blutzuckerwert.
Ja.
Und komme damit vielleicht auf sozusagen sogar eine Eunatremie, nur weil der WZ so hoch ist.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, was ganz viele gar nicht wissen. Also man mag jetzt Steinigen, aber mir war das einfach vorher nicht so bewusst. Ich habe das sicherlich irgendwo mal gehört, aber das ist uns da abgehakt, ne? Sobald ein Patient symptomatisch ist, wird er therapiert und die meisten Hyponatremien, und ich glaube, das ist eigentlich die zentrale Aussage, die werden untertherapiert. Mhm. Also wenn man einfach sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alle haben Angst vor dieser zentralen Pontinmyelinolyse, weil alle Grey's Anatomy geguckt haben. Ne? Wer weiß das schon so genau oder was auch immer, aber auf jeden Fall, das wird ja auch im Studium so einem eingetrichtert, das darf einem auf gar keinen Fall passieren, das ist auch richtig, mehr als 10 Millimol in 24 Stunden sollte einem nicht passieren, aber mit der Formel, die du uns hier gezeigt hast und mit 100 Millimol, mit nicht 100 Millimol, 100 Milliliter Nazel 5,85% macht man erstmal nichts verkehrt, das muss man sich einfach merken.
Besonders bei den Hyponatremien, die so schwer sind, dass wir sie eh in den Überwachungsbereich aufnehmen.
Ja, also das ist alles unter 120 auf jeden Fall.
Ja, genau.
Unter 125 kann man diskutieren.
Ja.
Also da macht man nichts verkehrt, wenn man das substituiert und dann natürlich engmaschig kontrolliert. Ich glaube, das versteht sich aber von selbst.
Ja. Gut. Ich glaube, das war's. Wir haben heute
3,5 Stunden.
3,5 Stunden. Ich glaube, das ist einer der längsten Podcasts, die wir je aufgenommen haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben heute sehr viel Quasselwasser getrunken. Ich hoffe, es ist euch nicht zu albern. Sowas nicht gemeint. Wir haben einfach, hatten gute Laune.
So viel Quasselwasser haben wir gar nicht getrunken. Das erste war nämlich alkoholfrei.
Das stimmt. Aber es war schon viel. Wir waren gut drauf, hatte ich das Gefühl.
Ja, wir haben, das liegt am warmen Wetter, glaube ich.
Ja.
Und wir freuen uns natürlich trotzdem auf euer Feedback. Schickt uns Kommentare über WhatsApp.
WhatsApp
geht nicht, weil ihr unsere Nummer nicht habt. Über Telegram, über Instagram, über Facebook, über Twitter.
Über unsere Homepage.
Selbstverständlich auch das, so ganz altbacken. Wir berücksichtigen alles, was ihr uns schickt und kommentieren das nächstes Mal auch dann in der September-Folge. Und wir freuen uns über jeden Kommentar, den wir bekommen.
Ja, genau. Auch Bewertungen, gerade bei iTunes, freuen uns sehr. Bei Spotify könnt ihr uns folgen. Das freut uns immer. Dann sehen wir, wie viele Leute unseren Podcast hören und werden auch so ein bisschen sichtbarer, umso mehr Leute uns da folgen für andere.
Genau.
Auch wenn ihr Kritik habt und sagt, das finde ich ganz doof, wenn ihr das Ganze objektiv äußern könnt, freuen wir uns sehr, uns das anzuhören und dadurch noch besser zu werden.
Genau.
Ja.
Aber wir haben noch keine Hassmail bekommen.
Ja, haben wir tatsächlich noch nicht.
Es ist auch keine Aufforderung
dazu. Also ich glaube, mit der HWS-Orthese, mit dem schriftlichen Beitrag,
Potenzial?
Waren wir kurz vor Hassmails.
Genau, wir waren kurz davor, aber auch das hat nicht geklappt.
Gut.
Ja. In diesem Sinne.
Pin-up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst einen Impuls fühlen.